Ich selber bin ausgebildete Lehrerin für das Berufskolleg und habe da sehr viel, vor allem im Übergangssystem, unterrichtet. Und da habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, oh, uns gehen verdammt viele Ressourcen verloren und das kann eigentlich nicht sein. Und deswegen war mein Fokus auch für die Forschung, mich mit Menschen zu beschäftigen, die ab dem Jugendalter nach Deutschland migriert sind.
Das sagt Bildungsforscherin Mona Massumi. Verlorene Ressourcen. Das kann sich eigentlich niemand leisten, auch Deutschland nicht, als reiche Industrienation.
Deutschlandfunk, Systemfragen.
Hallo, ich bin Paulus Müller und das ist Folge 3 unserer Serie Wir schaffen das, nur wie, in den Deutschlandfunk-Systemfragen. In der soll es um die Ressource Bildung gehen, also um Jobs, Ausbildung. Das wird ja viel politisch diskutiert, wer wann hier wo arbeiten darf. Bei mir im Studio ist Reporterin Stefanie Gebert. Hallo.
Hi.
Du hast die armenische Familie von Narek und Koren besucht. Die ist 2018 nach Deutschland gekommen. Wir haben sie in den letzten Folgen ja schon ein bisschen kennengelernt. Fangen wir mal bei Narek an. Der ist 31 und er hatte studiert in Armenien. Ne?
Genau, er hat Politikwissenschaften studiert in Erivan, der Hauptstadt von Armenien. Und er hat einen Master in internationale Beziehungen, der auch hier in Deutschland anerkannt wurde. Das hat er hier aber nicht weitergemacht.
Ich konnte theoretisch weitermachen, aber bei mir es gab einen Zeitpunkt, als ich entschieden habe, was anderes zu probieren, was mit dem Hand und mit Materialien zu arbeiten sozusagen. Das war, jetzt würde ich sagen, eine persönliche Entscheidung.
Also das heißt, Narek arbeitet nicht als Politikwissenschaftler, sondern in einer ganz anderen Branche?
Genau, er hat ja, so haben wir es in Folge 2 schon erzählt, recht schnell Deutsch gelernt und seine B1-Sprachprüfung bestanden. Und dann hat er einen anderen Armenier kennengelernt, der ihm erzählt hat von einem Job bei einer Zeitarbeitsfirma. Und da hat Narek dann angeheuert als Produktions- und Lagerhilfe. Das war sein erster Job. Ja, und im Grunde genommen auch der Startpunkt für seine jetzige Ausbildung als Fachlagerist.
Wie sieht das eigentlich überhaupt aus in Deutschland? Wie schnell darf man denn dann arbeiten?
Ja, du hast es ja vorhin schon angedeutet. Dazu hatten wir hier im Herbst ja eine riesige politische Debatte. Sollen Geflüchtete gezwungen werden, in Hilfstätigkeiten zu arbeiten? Und ab wann dürfen sie dann auf den ersten Arbeitsmarkt?
Ja, da gibt es ja ganz verschiedene Forderungen auch. Wie ist das denn aber im Moment geregelt?
Gerade ist es so, dass Menschen, die hierher kommen, erstmal verboten ist, direkt zu arbeiten. Grundsätzlich erstmal 3 Monate und dann während des gesamten Asylverfahrens. Früher waren es maximal 9 Monate und das hat die Bundesregierung jetzt Ende letzten Jahres nochmal verkürzt. Jetzt sind es 6 Monate. Es gibt allerdings die Möglichkeit für Ausnahmeregelungen. Und interessant in diesem Zusammenhang ist auch, 7% der Geflüchteten sind nach einem Jahr in Deutschland erwerbstätig und nach 6 Jahren sind es 54%. Diese Zahlen sind vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB. Dort arbeitet und forscht Herbert Brücker. Und der ist ganz klar in seiner Aussage, wenn es um Beschäftigungsverbot und Asylverfahren geht.
Das ist völlig unsinnig, also ein Beschäftigungsverbot zu haben. Man sollte die Menschen von vornherein arbeiten lassen. Das Zweite ist, die Asylverfahren weiter verkürzen. Es geht nicht nur um die Asylverfahren, es geht auch um die dann anhängigen Gerichtsverfahren.
Und Herbert Brücker sagt auch, was helfen würde, wäre Rechtsberatung für die Verfahren und damit für die einzelnen Menschen direkt beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, damit schnell klar ist, können sie bleiben und dann eben auch recht schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden.
Interessant ist ja nicht nur, wann können Menschen arbeiten, sondern auch, wo Menschen dann arbeiten. Jetzt sagt Narek ja, dass er aus eigenem Wunsch nicht als Politikwissenschaftler weitermacht. Es ging aber, das haben wir ja auch schon gehört, immer darum, dass möglichst schnell er in die Arbeit kommen muss, auch wegen des Status, wegen der Duldung. Wie ist das denn grundsätzlich? Wie viele Geflüchtete mit akademischen Abschluss oder mit hohen Qualifikationen arbeiten hier in Deutschland dann in geringer qualifizierten Jobs?
Ja, auch da sind die Zahlen vom IAB ganz hilfreich. Die wurden von 2016 bis 2021 erhoben und danach sind von Menschen, die mit Qualifikationen nach Deutschland gekommen sind, die sie in ihrem Heimatland erworben haben, etwa 30% im Helferbereich tätig, also in geringer qualifizierten Stellen. Dann gibt es 60%, die als Fachkraft arbeiten, sprich etwa auf der Baustelle als Maurer oder als Verkäuferin und dann 10%, die wirklich als Spezialistinnen und Experten, also im akademischen Bereich oder in gehobenen technischen Berufen, etwa als Meisterin arbeiten. Aber wenn wir jetzt nochmal bei Nareks Beispiel bleiben, Herbert Brücker vom IAB sagt, das ist echt typisch für Menschen in dieser rechtlichen Situation, also Personen, die geduldet sind in Deutschland.
Bei den Menschen, die jetzt eine Duldung haben, deren Asylanträge abgelehnt worden sind, die haben häufig das Bestreben, sehr schnell in den Arbeitsmarkt zu gehen, auch um ihre rechtliche Position zu verbessern. Und dann steigen sie allerdings auf einem geringeren Qualifikationsniveau ein.
Also ja, Narek hat aus eigenen Stücken entschieden, aber sicherlich auch mit dem Hintergrund, dass er arbeiten will, um nicht abgeschoben zu werden. Und so ähnlich hat er sich geäußert, auch ein bisschen später.
Wenn ich sehe, für mich wird was gemacht, dann will ich auch was zurückgeben. So wäre es fair, sozusagen. Also ich will gar nicht hier sitzen und Hilfe kriegen ohne Ende. Ich habe gesunde Füße und Hände, kann ich arbeiten. Es ist auch egal, was du machst. Hauptsache, das, was du machst, machst du auch mit Liebe.
Für Narek war es ein großer Erfolg, dann eine Ausbildung anfangen zu können. Aber du hast ja gerade gesagt, er hat erstmal nur gejobbt. Wie wurde denn aus diesem einfachen Hilfsjob, aus dem Jobben eine Ausbildung?
Ja, es war ein langer Weg mit vielem Hin und Her. Zwischendurch wollte Narek auch mal eine Ausbildung als Pfleger anfangen und er hatte von der Ausländerbehörde auch schon das Go, also die Ausbildungsduldung, so heißt das, bekommen. Aber dann kam die Corona-Pandemie und die Pflegeausbildung wird an einer Fachschule durchgeführt. Diese Schule wurde aber geschlossen, Stichwort Lockdown. Und der Start der Ausbildung hat sich damit immer weiter nach hinten verschoben.
Ja, und das, wo Narek ja immer diesen totalen Druck hatte wegen der Duldung, wegen dieses Status, der da in Gefahr ist.
Ja, und das war für ihn auch echt eine Katastrophe und hat für viel Frust gesorgt. Um weiter Geld zu verdienen, war er wieder als Lagerhilfe unterwegs und hat sich dann, da war er 28 Jahre alt, dort bei einer Firma beworben für eine Ausbildung.
Und damit war dann alles gut für Narek?
Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Denn bevor jemand mit Duldungsstatus eine Ausbildung starten kann, müssen verschiedene Behörden zusammenarbeiten und zustimmen. Die Ausländerbehörde mit der Duldung, dann die Arbeitsagentur, die habe sich erst quergelegt, hat Narek mir erzählt, und er hat Einspruch eingelegt mit seinem Rechtsanwalt. Dann ist er nochmal zurück nach Armenien gereist, weil Unterlagen fehlten. Die mussten dann übersetzt werden. Und dann brauchte er wieder ein Visum, um zurückreisen zu können nach Deutschland.
Das hört sich nach einem wahnsinnigen Stress an, ne?
Mhm, genau, denn es gibt ja für alles Fristen kennen wir und die Ausbildung sollte im August 2022 beginnen und Narek ist dann so langsam die Zeit davon gelaufen, so hat er es mir berichtet. Er selbst redet über diese Phase nicht so gerne, das hat man im Interview auch gemerkt, weil es echt kritisch war, glaube ich. Eigentlich ist Narek ein sehr kämpferischer Typ, würde ich sagen, er weiß ganz genau, was er will und bleibt dann auch dran. Aber in diesem Fall war das wohl deutlich schwieriger. Koren, das ist der jüngere Bruder, der hat mir erzählt, wie sehr sie sich alle Sorgen gemacht haben zwischendurch, dass Narek aus Armenien nicht wiederkommt zum einen, aber auch dann, dass er psychisch stabil bleibt.
Ich kann jetzt sehr gut verstehen, dass er nicht so viel über seine Emotionen erzählen kann, weil das ist viel zu viel für eine Person. Ich habe das mit meinen Augen gesehen. Er hat sehr oft Briefe bekommen und er musste teilweise in einem Tag 5 Stellen anrufen. Ich habe natürlich dabei geholfen, weil teilweise hatte er keine Lust, keine gute Stimmung und da war ganz wichtig für uns, die richtigen Wörter zu finden, um ihm zu helfen, um ihn zu motivieren. Ja, ich habe gesehen, wie seine Hoffnung stirbt.
Wie hat denn Stefanie die Familie das trotzdem geschafft, durch diese Phase durch?
Ja, indem sie zusammengehalten haben, so haben sie es alle immer wieder erzählt. Und es war Teamarbeit, das sagt Narek. Die Mutter, Hayastan, hat mich bei der Frage, wie sie diese Zeit durchgestanden hat, mit an die Haustür genommen. Da klebt ein Post-it und darauf steht, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Das sei ihr Lebensmotto, hat sie mir da erzählt.
Aber es gab ja auch Hilfe von außen. Also den Rechtsanwalt zum Beispiel haben wir schon gehört.
Genau, definitiv. Ich glaube, sonst wäre das echt schwierig geworden. Die Familie hatte diesen Anwalt und dann auch einen befreundeten Übersetzer. Die haben mit den Ämtern kommuniziert und geholfen, damit die Unterlagen stimmen. Wie wichtig so eine Hilfe ist, darauf kommen wir später nochmal in Folge 4 jetzt der Serie. Hier würde ich jetzt gerne nochmal zurück in diese unsichere Phase. Für den Arbeitsmarktforscher Herbert Brücker vom IAB ist das nämlich eines der größten Hindernisse.
Also diese Zeit der Planungsunsicherheit sozusagen?
Genau, und das ist auch aus der Perspektive der Unternehmen, die gern ausbilden wollen, schwierig.
Weil jedes Beschäftigungsverhältnis ist erstmal eine Investition, kostet am Anfang Geld. Und man investiert nur, wenn man relativ sicher sein kann, dass man hinterher auch Erträge realisiert. Und die hängen natürlich davon ab, dass die Menschen hier in Deutschland bleiben. Es gilt aber auch umgekehrt für die Geflüchteten. Also man wird nur dann in Sprachkenntnisse und Ähnliches investieren, also sich dann auch wirklich anstrengen, wenn man eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass man in Deutschland bleibt.
Geklappt hat es dann für Narek. Er ist in einer Ausbildung als Lagerist in Euskirchen und hat eine Duldung, bis er die Prüfung geschafft hat, im Sommer 2024, genauso wie Corin übrigens auch.
Das heißt, der jüngere Bruder macht auch eine Ausbildung?
Genau, der ist jetzt 21 und macht eine Lehre zum IT-Systemelektroniker. Aber auch bei Corin war es nicht so, dass alles ganz glatt gelaufen ist. Allerdings aus anderen Gründen. Die erste Hürde war, dass zwar alle in der Familie wussten, es ist gut, eine Ausbildung zu machen, aber der Begriff hat für Verwirrung gesorgt, erzählt Corin.
Es wurde immer gesagt, wir brauchen eine Ausbildung, schon im Kampf, haben die Leute gesagt. Und ich bin sicher, dass diejenigen, die gesagt haben, die hatten auch keine Ahnung, was eine Ausbildung ist. Die haben von ihren Bekannten gehört. Am Anfang hat man gar nicht verstanden und auch wenn man danach recherchiert hat, wir haben das gemacht, trotzdem kann man nicht so gut verstehen, was eine Ausbildung ist.
Corin meint da das deutsche System der dualen Ausbildung, was ja selten ist, glaube ich. Ne?
Genau, dual meint ja, dass Azubis in die Lehre bei einem Betrieb gehen, um vor allem die Praxis zu erlernen und dann die Theorie in der Berufsschule bekommen. Das ist fast einmalig auf der Welt, dieses verzahnte System. Heißt auch, die Ausbildungssysteme unterscheiden sich von Land zu Land und das ist ein Pferdefuß auch für den deutschen Arbeitsmarkt, der ja dringend Fachkräfte benötigt. Arbeitsmarktforscher Herbert Brücker hat aber eine Idee, wie es deutlich einfacher laufen könnte.
Was man eigentlich tun müsste, wäre, dass wir stärker prüfen, was die Menschen eigentlich für Qualifikationen haben. Also nicht sagen, okay, was habt ihr denn genau in eurer Ausbildung gemacht und habt ihr exakt die gleichen Module gemacht wie bei uns? Macht gefälligst die Module nach, die bei uns nicht, und das klappt dann in der Regel nicht, dann wird es schnell kompliziert. Aber was man könnte sagen, okay, wir machen Tests, was ihr eigentlich könnt. Sagt man dann, okay, das, was diese Person kann, wie auch immer erworben, entspricht dem und dem. Und mit so einem Zertifikat kann man dann auch auf dem deutschen Arbeitsmarkt dann arbeiten.
Das heißt, Herbert Brücker will, dass wir die Anerkennung von Ausbildungen internationalisieren. Und er nennt einen wichtigen Grund. Heute ist es nämlich so, dass etwa 20-25% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Ausland geboren sind. Im Jahr 2060 werden das laut seiner Prognose etwa bis zu 40% sein. Und da können wir es uns einfach nicht mehr leisten, zu sagen, nur wer nach deutschem Standard eine Ausbildung gemacht hat, darf auch hier arbeiten.
Wir waren ja eigentlich, Stefanie, bei Corins Geschichte stehen geblieben. Wie ging es denn für den weiter? Der ist ja eben deutlich jünger als Narek. Als er nach Deutschland kam, war er ja gerade mal 16.
Genau, und damit war Corin schulpflichtig. Weil er aber laut Schulamt zu groß war fürs Gymnasium, so jedenfalls erzählt es die Familie, ist er auf ein Berufskolleg gekommen.
Ich glaube, das müssen wir auch noch mal kurz erklären. Was ist ein Berufskolleg genau?
Das ist in jedem Bundesland ein bisschen anders ausgelegt. Meist ist es eine Kombination aus allgemeiner und beruflicher Bildung. In Nordrhein-Westfalen, wo Corin lebt, kann man auf dem Berufskolleg einen Berufsabschluss erwerben, aber auch verschiedene Schulabschlüsse machen, bis hin zum Abitur. Interessant ist aber schon, dass Corin so eingruppiert wurde, weil er in Armenien 9 Jahre zur Schule gegangen ist und ein rotes Diplom bekommen hat. Das heißt, er hat nur 1er auf dem Zeugnis gehabt.
Also ein super guter Schüler, dann hätte er ja bestimmt auch bei uns einfach aufs normale Gymnasium gehen können, oder?
Genau, dass er das nicht darf oder durfte, ist eine klassische Hürde. In Deutschland wird viel darüber geklagt, dass es an Chancengleichheit fehlt und das System zu wenig durchlässig ist. Und diese Hürde ist ein super Beispiel. Das sagt auch Mona Massomi von der Universität Münster. Das hat sie in eigenen Forschungen immer wieder festgestellt. Sie hat sich Schulbiografien zugewanderter Kinder und Jugendlicher angeschaut und sie sagt, dass selbst leistungsstarke Schüler trotz ihrer Noten oft sogar an Hauptschulen überwiesen werden. Und sie vermutet, dass das auch daran liegt, dass die Plätze auf dem Gymnasium eh schon begrenzt und heiß begehrt sind.
Das ist ein Riesenproblem, dass vor allem die, die eine akademische Vision haben und auch in ihrem Herkunftsland wirklich sehr gute Leistungen haben, unfassbar viele Umwege in Deutschland gehen müssen, bis sie den Traum, Abitur zu machen und auch studieren zu können, realisieren können. Das geht natürlich auch über das berufsbildende System. Es dauert aber viel, viel länger und der Weg ist oft nicht so geradlinig.
Ja, und das sorgt natürlich bei den Jugendlichen für Frust und Demotivation. Es gäbe aber auch diejenigen, die dann übermäßig motiviert seien, um es doch zu schaffen.
Zu welcher Gruppe zählt Corin dann?
Ich würde sagen, zuletzt da. Er sagt selbst, dass er froh ist, dass es so entschieden wurde, denn das Berufskolleg in Euskirchen, auf das er dann gegangen ist, hatte einen IT-Schwerpunkt und den Fokus hatte er auch schon in Armenien auf der Schule und das passt auch ganz gut zu seinen Interessen.
Für Koren ist also gut gelaufen, aber was passiert denn mit denen, die im Heimatland gute Noten hatten, motiviert sind, aber dann eben auf der Hauptschule landen und vielleicht unterfordert auch und frustriert sind dann?
Ja, die müssen im Grunde darauf hoffen, dass sich jemand findet, der sie weiter individuell fördert. Das sagt Bildungsforscherin Mona Massomi. Also es braucht zum Beispiel eine engagierte Lehrkraft oder einen Sozialarbeiter an den Schulen.
Das klingt ehrlich gesagt nach Lotterie, ne? Also genau. Absoluter Zufall dann.
Eben. Und auch sie sagt, die Schülerinnen und Schüler, deren Biografien sie sich so angeschaut hat, haben oft selbst den Anspruch, dass sie vorankommen. Meist so ab der Sekundarstufe 2, also 11. bis 12. bzw. 13. Klasse.
Mit unfassbar viel Kraft verbunden und diese Zeit des Bildungsverlustes, also wo nicht angemessen gebildet wurde, also nicht dem Niveau entsprechend gebildet wurde, die ist ja nun mal verloren. Und das sind Ressourcen und unglaubliche Reibungsverluste, die wir im Bildungssystem gerade in Kauf nehmen.
Mona Massomi beschäftigt sich als Bildungsforscherin auch mit den psychischen Belastungen, die das jetzt für jedes einzelne Kind oder jeden einzelnen Jugendlichen bedeuten kann. Und dabei ist mir auch Anni nochmal eingefallen, also die 15-jährige Schwester.
Stimmt, Anni. Über die müssen wir natürlich auch mal reden. Als die Familie 2018 nach Deutschland kam, da war die 9. Und damit ist sie ja wirklich noch ein ganzes Stück jünger als die Jungs.
Und deshalb ist sie auch in die Grundschule eingeschult worden, als sie kam. Und dann später hat sie den Sprung sogar aufs Gymnasium geschafft mit sehr guten Noten. Heute ist sie in der 9. Klasse, aber sie erinnert sich noch gut, wie es am Anfang war.
Es war sehr schwer für mich, weil ich konnte nur Armenisch und Russisch und ein bisschen Englisch und ich hatte nicht so viele Freunde, weil ich ja nicht so gut Deutsch sprechen könnte. Ich hatte Schwierigkeiten in der Schule, vor allem Hausaufgaben. Ich sitze im Unterricht und verstehe nicht so alles. Ich habe immer Christa gefragt, was bedeutet das? Und es war sehr nett von ihr, weil sie hat Zeit für mich gehabt und alles erklärt.
Christa ist übrigens eine Flüchtlingshelferin gewesen, die ehrenamtlich auch in der Flüchtlingsunterkunft mit der Familie zusammen war und bis heute Kontakt mit ihnen hat. Aber das, was Anni da erzählt, ist ein Punkt, den die Bildungsforschung noch zu wenig im Blick hat. Das sagt jedenfalls Mona Massomi.
Welche emotional-psychischen Belastungen damit auch einhergehen können, bei diesem Leistungsdruck standzuhalten und immer sehr gute Leistungen zu bringen, das dürfen wir nicht vernachlässigen und das macht was mit Menschen. Das heißt, nur weil auch jemand sehr gute Noten hat, heißt es nicht, dass der Mensch sich wohlfühlt und dass es eine gesunde Umgebung für diesen Menschen ist. Also deswegen sage ich immer, wir müssen die Komplexität in Betracht ziehen. Ja, wir müssen auf Leistung gucken, aber der Mensch ist keine Leistungsmaschine. Wir müssen auf so viel mehr gucken und das ist auch Aufgabe der Bildungsforschung.
Also ist da noch so eine Art blinder Fleck in der Forschung. Wie schätzt Mona Massomi das denn ein? Also wie könnte das Bildungssystem besser auf die Bedürfnisse von Jugendlichen wie Anni oder Corin eingehen?
Da wird sie recht grundsätzlich und spricht da eine Diskussion an, die in der Bildungsforschung schon lange geführt wird. Müssen wir so früh selektieren, also schon ab der 5. Klasse entscheiden, auf welche weiterführende Schule ein Kind geht und damit ja quasi auch den weiteren Bildungsweg deutlich mitbestimmen. Und Mona Massomi gehört zu denen, die für ein längeres gemeinsames Lernen aller Schülerinnen und Schüler plädiert, egal wie stark ihre Leistungen sind. Das ist das eine. Und das andere ist, mehr auf die Bedürfnisse nicht nur der zugewanderten Kinder einzugehen.
Schule muss von Anfang an auf die Heterogenität der Schülerinnenschaft ausgerichtet werden. Wir müssen viel stärker mit individuellen Konzepten arbeiten und viel stärker individualisiert arbeiten.
Also Schule muss mehr die verschiedenen Lebenslagen der Kinder und Jugendlichen im Blick haben. Das Elternhaus, die Ressourcen und Fähigkeiten, aber eben auch den möglichen Förderbedarf oder die nötige Unterstützung für die gesamte Familie.
Die Lehrkräfte sollen jetzt keine PsychologInnen werden oder keine SchulsozialarbeiterInnen. Dafür gibt es die. Aber wir müssen schon auch gucken, wie kann Schule sich auch so aufstellen, dass sie auch Anlaufstelle ist und dann auch weiter vermittelt und Hand in Hand auch mit außerschulischen Bildungseinrichtungen arbeitet, mit der Jugendhilfe zusammenarbeitet. Also wir müssen Schule viel, viel breiter denken und vor allem vom Menschen aus denken.
Vom Menschen ausdenken, das ist ein schöner Satz. Jetzt hatten wir Stefanie Narek, Corin, Anni, fehlt noch Hayastan, die Mutter der drei. Was macht die denn eigentlich?
Ja, die hat erstmal einen Sprachkurs gemacht, B1, und dann einen Führerschein. Darauf haben Corin und Narek bestanden. Sie finden nämlich, so haben sie es mir erzählt, dass ihre Mutter möglichst selbstständig sein sollte. In Armenien war sie Hausfrau und der Vater übrigens Polizist. Und offenbar ist es in Armenien, in ihrem Heimatland, gar nicht unbedingt üblich, dass Frauen im späteren Leben, Hayastan ist 53 Jahre alt, noch den Führerschein machen. Aber Hayastan hat es geschafft.
Das ist einfach ein Gefühl, wenn du nicht richtige Wörter finden. Ich war sehr zufrieden und stolz auch, ja. Und ich war sehr dankbar von meinen Kindern, dass sie mir empfehlen, Mom, du musst das machen.
Ja, super cool. Man hört den Stolz richtig raus. Und es ist ja wirklich super, dass sie das gemacht hat. Zumal in der Eifel es ja auch wirklich viel einfacher ist, wenn man mit dem Auto
da fahren kann. Sie ist ab vom Schuss da, definitiv.
Genau. Hat sie denn inzwischen auch eine Arbeit?
Ja, erst hat sie 2019 in einem Café gearbeitet, in einer Stadt in der Eifel. Dort hatte ihnen der Kreis Euskirchen eine eigene Wohnung zugewiesen. Sie waren also jetzt nicht mehr im Camp. Und von dieser Arbeit im Café erzählt Hayastan auch mit einem Lächeln im Gesicht. Das hat sie, glaube ich, sehr, sehr gern gemacht. Und dann kam aber die Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021. Und da ist dieses Café auch geflutet worden und hat danach dann nicht wieder aufgemacht. Dann hat Hayastan ganz viele Bewerbungen geschrieben, unter anderem auch als Verkäuferin hat sie sich beworben. Bei dem Schreiben, bei diesem Anschreiben und so weiter, das hat sie mir erzählt, da hat Corin ihr dann ganz viel geholfen. Der hatte das im Berufskolleg im Unterricht durchgenommen. Und dann gab es offensichtlich einen Filialleiter, der gesagt hat, okay, probieren wir's. Hayastan musste einen Kurs machen und da zum Beispiel die Kasse bedienen lernen und Preise sämtlicher Produkte.
Zuerst war sehr schwierig. Ich habe fast geweint. Ich habe gedacht, das kann ich schaffen, das ist unmöglich. Aber ich habe immer wieder gelernt, auswendig gelernt. Ich hab geschafft. Jetzt bin ich sehr zufrieden. Meine Arbeit macht mir Spaß.
Ja, und jetzt ist Hayastan Vollzeit in dem Supermarkt beschäftigt. Und auch hier war es so, das sagen alle Familienmitglieder, dass sie auch da dankbar sind, dass ihnen Menschen geholfen haben. Denn es gab eben diesen einen Filialleiter, der trotz der fehlenden Ausbildung gesagt hat, wir probieren es und wenn es funktioniert und Hayastan das dann kann, dann darf sie auch hier arbeiten.
Das war Folge 3 von Wir schaffen das nur wie in den Deutschlandfunk-Systemfragen. Und wie wichtig Hilfe von anderen für Narek, Corin, Ani und die Mutter war, um hier anzukommen, im neuen Zuhause. Darum geht's in der nächsten Folge.
Die Leute wollen, dass du weiterlernst, die wollen, dass du hier bleibst, dass du deine Ziele schaffst und die glauben an dich auch. Also das ist eine mentale Hilfe auch. Also auch wenn wir am Anfang Anträge ausfüllen mussten, wo wir die Wörter nicht verstanden haben. Genau, da haben sie sehr viel geholfen.
Das sagt Corin. Und die Familie hatte Hilfe von verschiedenen Stellen und hat sich ein richtiges soziales Netz aufgebaut. Wie das konkret aussieht, auch wann sich Menschen hier für Geflüchtete, Menschen aus anderen Ländern engagieren, das schauen sich Katrin Kühn und Maximilian Brose in der vierten und letzten Folge von Wir schaffen das nur wie an, hier in den Deutschlandfunk Systemfragen, im Radio, Donnerstag, 16. Mai um 20.10 Uhr. Und online kann man das schon alles hören, weil wir unsere Serie schon Mitte April produziert haben. Zu hören ist das zum Beispiel in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Danke, Stefanie.
Gern.
Wir schaffen das nur wie ist übrigens im Rahmen der Deutschlandradio-Denkfabrik 2024 entstanden. Unsere Hörerinnen und Hörer haben da über ein Thema abgestimmt, das ihnen besonders am Herzen liegt. Für dieses Jahr ist es dann, es könnte so schön sein, wie gestalten wir unsere Zukunft geworden. Alles, was wir in den drei Deutschlandfunk-Programmen zum Thema machen, gibt es auch in der DLF-Audiothek-App. Wenn euch gefallen hat, was wir hier machen, dann gerne weiterempfehlen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich bin Paulus Müller. Bis bald. Ciao.